Dankeschön, Wolfgang. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ist ein bisschen verrückt, mit Knöpfen im Ohr zu predigen, aber wir kriegen das hin, glaube ich. Das haben ja auch schon Leute mit anderen größeren Herausforderungen zu kämpfen gehabt, wenn es um Predigt ging. Ja, ich bin Ben, ich komme aus Münster, bin heute erstaunlicherweise mal ohne Blitzerfoto durch Remscheid gekommen. Das ist so eine alte Tradition von mir, dass ich irgendwann, wenn es so durch diesen Kanal, durch diesen Tunnel, also Unterführung unter diesem Kreisverkehr hergeht, dann fahre ich so den Berg rauf und denke so, wow, cool, oh, es wird Zeit, hey. Und dann irgendwann so, zosch, habe ich noch eine Erinnerung an Remscheid. Das ist auch mal schön. Heute auf dem Hinweg hat es nicht geklappt. Vielleicht haben wir auf dem Rückweg nochmal die Chance und Möglichkeit, uns blitzen zu lassen. Genau. Ansonsten bin ich mit Anouk da, eins von meinen insgesamt drei Kindern. Unsere älteste Tochter. Ich bin verheiratet mit Andrea, die gerade zu Hause, ich glaube, jetzt in diesem Moment gerade ihre Taekwondo-Prüfung ablegt, das, was ich auch ganz witzig finde. Ich wäre gern dabei gewesen, bin aber sicher auch total gern bei euch, also offensichtlich noch lieber. Nein, das kann man so auch nicht sagen. Ne? Also sagt ihr das nicht, das habe ich nicht gesagt. Aber offensichtlich ist es so. Also muss man ganz ehrlich sagen, ob das so Hand und Fuß hat, werdet ihr nachher wissen. Ich bin eingeladen worden zum Start einer Adventspredigtreihe. Und das ist schön. Wir sehen hier auch schon den Adventskranz. Ihr habt euch eine etwas abgefahrene Idee gepflückt oder geben lassen, dass ihr nämlich eine Adventspredigt, letztlich Adventspredigtreihe ohne Jesus euch überlegt habt. Komisch, ne? Finde ich auch komisch. Und tatsächlich ist auch der heutige Predigttext, da geht es überhaupt nicht um Jesus. Kommt Jesus noch nicht mal drin vor. Verrückt. Werden wir sehen, ob das stimmt. Insgesamt stand ich vor diesem Text und habe gedacht, wow, das ist ja wirklich ein krasses Gerät. Also eine ganz schöne Erzählung, die ganz viele Fenster aufmacht, so wie so ein Adventskalender, wo man aber am ersten Tag gleich alle Kästchen aufmacht und dann ganz viel dahinter sieht und zu jedem einzelnen von diesen 24 Türchen was sagen könnte. Aber das würde euch und mich total überfordern. Darum schauen wir mal, welche Türchen wir da aufmachen. Ein Wort soll uns komplett durch diese Predigt und auch durch die nächsten vier Sonntage führen. Und das Wort heißt Johannes. Johannes. Nicht nur, weil Johannes hier uns gerade was vorgestellt hat, ist das heute wichtig, sondern weil Johannes mehr ist als nur ein Name. Johannes ist eine Zusage. Und diese Zusage stelle ich an den Anfang der Predigt und bei allem, was ich jetzt gleich auch noch an guten oder blödsinnigen Sachen sage, nimm Johannes mit nach Hause. Ja, denn Gott ist gnädig. Gott ist ein Gott, der gnädig ist, der gütig ist, der gerne schenkt, der gnädig ist, der uns sieht, so wie wir sind und nicht anders und der uns annimmt, der das, was zwischen uns steckt, wegräumt, weil er gnädig ist. Das ist genau etwas, Johannes. Das steht total über meinem Text und insgesamt, ich glaube, über dieser Adventspredigtreihe. Genau, diese Predigtreihe startet aus dem Lukas-Evangelium. Und der Lukas ist jemand, der hat ein Buch über Jesus geschrieben. Das haben ja früher mal einige gemacht, aber Lukas ist einer von vielen, der ist nachher in die Top 4 gekommen. Ja, also von vier Büchern, wo so die Jesus-Leute der ersten Jahrzehnte und dann auch Jahrhunderte gesagt haben, was die geschrieben haben, das ist wirklich, also das toppt die Sache. Das ist für uns absolut verbindlich. Da drin wollen wir leben. Da finden wir Dinge drin, die sind so gut und so wertvoll für uns. Das wollen wir auf jeden Fall behalten. Auf jeden Fall. Und Lukas schreibt selber in seinem Vorwort, warum er das Ganze macht, nämlich er sagt, ich habe mal der Reihe nach aufgeschrieben, wie das war mit diesem Jesus. Wobei da Jesus sagt da tatsächlich nicht. Wie das alles losging, diese ganze Nummer. Schon viele haben das ja unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Aber ich mache das jetzt auch nochmal. Ich habe mich nämlich entschlossen, allem von Grund auf nochmal sorgfältig nachzugehen, um es für dich. Und dann widmet er das an Theo. Lieber Theo, ich habe für dich das mal aufgeschrieben, Theophilos. Der Reihe nach einmal aufgeschrieben und so kannst du dir sicher sein, dass das, was wir glauben, zuverlässig ist. Dass du dich da wirklich draufstellen kannst, dass das wirklich was ist, wo man sagen kann, mein Leben gebe ich in dieses Ding rein, stell das da drauf, lass das davon immer wieder beleben. So, das ist richtig geiles Zeug hier. Das will ich, das. Und dann fängt er an mit unserem Predigttext. Ich würde den kurz mal vorlesen, damit ihr auch wisst, dass das, was ich erzähle, auch tatsächlich da drin steht. Das gehört nämlich mit zu euren Aufgaben bei einer Predigt. Zwischendurch auch mal zu gucken, was er da erzählt. Hat das denn in dem Sinne Hand und Fuß, dass das tatsächlich auch daherkommt, wo er sagt, dass es herkäme? Also, zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, da lebte ein Priester namens Zacharias. Der gehörte zur Priesterklasse Abia. Und seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Lisbeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon im vorgerückten Alter. Eines Tages, als jetzt seine Priesterklasse wieder dran war, und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, da wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das losgeworfen. Und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Und während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Der stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars und als Zacharias ihn sah, da erschrak er. Es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Lisbeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia dem Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden. Und um die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Das sagte der Engel. Und Zacharias, der sagt zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist im fortgerückten Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, darum sollst du stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er dann herauskam, da konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er wohl im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Oder wie Luther sagt, das finde ich lustiger, er winkte und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, da kehrt er nach Haus zurück. Und bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte 5 Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Soweit die Geschichte. Dreh- und Angelpunkt Johannes. Gott ist gnädig. Lukas schreibt diese Geschichte auf und er schreibt sie an den Anfang seines Evangeliums von Jesus Christus. Wieso macht er das? Geht ja gar nicht um Jesus in erster Linie hier. Wenn wir uns den Text angucken, das, wo jetzt ganz viele hier sitzen und wenn sie nicht wirklich schon viele, viele Stunden in der Bibel und in irgendwelchen Bibelstunden gesessen haben, sagen sie, hä? Und danach sagen sie, hä? Und dann sagen sie, hä? Ja? Wir sehen daran, dass Lukas hier einiges nimmt, wo er versucht, ein Gewebe zu machen. Da sticht er einmal durch all das, was jüdische Tradition, jüdisches Leben von vielen hunderten Jahren vor ihm ist und bringt das zusammen mit dem, was dann kommen wird und zeigt, dass von früher, das, in dem wir alle leben, das hat was zu tun mit dem, was jetzt in diesem Moment geschehen ist. Darum passiert das relativ häufig an dieser Stelle und auch später, dass er tatsächlich zurückgeht in der Geschichte und in der Theologie des Judentums, dann Namen rauskramt, Ideen rauskramt, einiges rauskramt, von dem er sagt, und das, Freunde, das ist genau das, was wir jetzt und hier brauchen. Und wir sehen, dass Johannes, Gott ist gnädig, sich durchzieht von damals bis heute bis in Zukunft. Das ist die Aufgabe von Lukas. Und das ist eine krasse Aufgabe. Und meine Aufgabe ist jetzt irgendwie das, was er nämlich vor 2000 Jahren da aufschreibt, so grob, ne? Und Leuten erzählt, die schon vor 2000 Jahren gehört haben, okay, das ist alles, was wir hören, ist schon hunderte Jahre her. Das euch jetzt nochmal irgendwie klar zu machen, uiuiui, wir versuchen mal. Aber nehmt eins mit, Johannes, Gott ist gnädig. Wenn das nachher nicht rauskommt, dann vergesst alles, was ich gesagt habe. Das ist das Allerwichtigste. Wir fangen mal an damit, dass Lukas sagt, wir sind zur Zeit von dem Herodes. So, wir sprechen von Herodes dem Großen. Ein Typ, der schon einige Jahrzehnte vorher König gewesen ist. Ein König, von dem die Römer gesagt haben, ja, hier, den finden wir eigentlich ganz gut. Und der Herodes wurde zum König von Judäa, also zu dem, was heute so grob gesagt heute Israel ist und ein bisschen drumherum. Und die Römer haben damals gesagt, wir haben das zwar eingenommen, das Land, weil das hatten sie tatsächlich, aber am besten kann das mal einer von euch beherrschen. Weil wenn wir jetzt als Römer so von außen da reinkommen und versuchen, eure Sachen zu regeln, ganz schwierig. Und Herodes hat gesagt, ganz ehrlich, ich würde das wohl machen für euch. Also nebenbei springt da so ein kleines Königreich rum und ein bisschen Kleingeld, die ein oder anderen Damen, ich glaube 10 hat er an der Zahl gehabt, Frauen, die er dann ehelichte, einige, die überlebten das leider nicht. Und sagt, okay, ich mache das wohl ganz gern für euch, ja, also wenn ihr sagt, ich bin dabei. Und tatsächlich wird er dann auch in Rom zum König ernannt, also nebenbei sind da noch andere, die gerade König sein wollen in Israel. Von daher marschiert er zusammen mit so einem, also vielen, vielen Soldaten da rein, nimmt das ein und wird dann nachher König, so ganz kurz die Geschichte. Und macht da richtig was draus. Zum Beispiel baut er sowas, kennt ihr Festung Masada? Eine krasse Festung in Israel, so wirklich Meter, also viele Meter hoch, so dass man so rumguckt und denkt so, was ist das denn? Krass, auf einem Felsen eine geile Festung, wo man zur Not mal sich zurückziehen kann. Hat er ausgebaut. Hat einen geilen Palast sich gebaut am Meer, hat also zig Sachen ausgebaut. Und unter anderem hat er sich auch überlegt, den Tempel. Was so ein geiler König ist in Israel, der baut den Tempel mal wieder ordentlich auf. Und hat den erweitert und schöner und größer gemacht. Und hat da richtig, richtig, richtig Kohle ausgegeben. Also jetzt nicht seine, also irgendwie schon auch seine, aber naja, wie das so als König so ist. Ja. Man hat so Kleingeld an der Hand und denkt so, okay, lass mal springen. Das ist Herodes. Das ist übrigens auch der mit diesem Kindermord-Ding. Tatsächlich war Herodes relativ freizügig auch mit dem Leben anderer Menschen. Also zum Beispiel gab es diese beiden Söhne von ihm, die hat er erst herangezogen, dass sie mal seine Nachfolger werden sollen und hat dann gemerkt, ja, die werden super königsmäßig gerade, die sind so machtgeil wie ich. Er hat sie umbringen lassen. Ja? Also von daher ist das so ein bisschen seine Handschrift. Wir sind in dieser Zeit von diesem König Herodes und wir merken, dass in dieser Zeit es in Israel auch ganz schön kriselig ist. Ja? Leute kommen von außen, die Römer, dies, das. Darum erzähle ich das nur. Ja? In dieser Zeit ist es nicht so ganz einfach da. Und in dieser Zeit leben da aber Juden, die im Tempel, in diesem neuen geilen Tempel, auch dienstbar sind. Zum Beispiel ist da Zäk, Zacharias, der ist nämlich Priester. Und der dient, das heißt, in der zur Abteilung Abia gehört. Der ist so ein bisschen wie bei euch so Lobpreisdienst. Ne? Gibt es vielleicht regelmäßig, dass ihr einen Plan habt, dann bist du wieder dran. Oder Predigtdienst oder Thekendienst oder so. Nur, dass die das halt festgelegt hatten, so viele, viele hundert Jahre vorher. Und dass man zum Thekendienst zum Beispiel geboren werden musste. Ja, du bist an der Theke, weil Papa ist schon an der Theke gewesen. Und Opa und Großopa und so, wir sind die Thekenheinis. Ja, und wir sind da immer schon. So war es halt auch bei den Priestern, weil sie einen wirklich krassen Job hatten, nämlich Räucheropfer darbringen. Und dazu gehört jetzt unser Zacharias. Und alle 24 Dienstklassen gibt es, das heißt, grob gerechnet muss man so zweimal im Jahr ran. So, da sind jetzt ein paar Leute mehr. Das heißt, wer von denen darf jetzt dran sein? Wer hat Bock im Tempel zu dünen? Natürlich alle. Also wird gelost, wer ist von Gott bestimmt, für diese Woche das Räucheropfer zu machen, an diesem Tag und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist das Zacharias in dem Moment. Und Zacharias ist nicht der Einzige in dieser Familie, der richtig, also High-End, supergeiler Gemeindemitarbeiter, sondern seine Frau Elisabeth kommt aus dem Geschlecht Aarons. Aaron? Da ist der Bruder von Mose oder was? Ne? Ja, der Bruder von Mose. Ja, also so weit kann sie zurückverfolgen. Also das sind wirklich richtig krasse Leute. Priester und eine Familie. So, bitte? Urenkelin, genau, eine Tochter. Also die sind richtig, richtig, richtig gut unterwegs. Und es heißt sogar, sie lebten gerecht vor Gott, wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Also alles im Lot, im besonderen Maße, richtig geile Typen. Mann, da geht's richtig. Aber, und jetzt kommt's, sie hatten keine Kinder. Denn, an wem liegt's? Natürlich an der Frau. Elisabeth war unfruchtbar. Ja, wie auch sonst. Tatsächlich ist das halt in der Antike so, dass in der Regel man davon ausgegangen ist, dass die Frauen halt, wer halt auch so, warum der Mann, der siehst du doch, läuft doch. Ja, so ist es. Und noch dazu, ich meine, es wird eingeräumt, sie waren auch beide schon relativ alt, also auch da wusste man damals Bescheid, ab einem gewissen Alter ist es halt schwieriger, bis hin zu unmöglich, noch Kinder zu gebären. Und in dieser Zeit ist es auch tatsächlich nicht so einfach. Sie sagt dann ganz am Ende, als sie so sagt, danke Gott, du hast die Schmach von mir genommen. Ja? Zu all dem, was wir heutzutage kennen von Kinderlosigkeit, was wirklich furchtbar ist, wenn du ein Kind haben willst, aber du kannst kein Kind bekommen. Es ist schlimm, es ist belastend, es ist ein Lebenstraum, der zerplatzt. Dazu kommt auch in dieser Zeit noch, es muss wohl ein Gottesurteil gewesen sein. Und tatsächlich, wenn wir die Bibel durchlesen, heißt es da immer wieder, ja, sie konnte keine Kinder kriegen, denn der Herr hatte sie unfruchtbar gemacht. Oder wenn es dann doch wird, dann hat der Herr sie fruchtbar gemacht oder so. Das heißt, da drauf liegt noch die große Schmach, oh Mann, ey, dann nichts geht da. Weil irgendwie sind wir nicht angesehen von Gott, obwohl wir so gute Leute sind. Und das heißt auch, dass diese große Segenslinie irgendwie versiegt. Ne? Er, Priester, sein Sohn, nein, kein Sohn. Das heißt, das wird stocken an dieser Stelle. Also für die Familie überhaupt nicht leicht. Das ist die Geschichte von den beiden. Aber jetzt passt auf, ich habe gesagt, wir nehmen einiges von früher. Denn die beiden sind tatsächlich in guter Gesellschaft. Der findige Bibelleser von heute und der bibelfeste Toraleser von früher weiß, Halt, 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 das kommt mir doch bekannt vor. Natürlich kommt das bekannt vor. Abraham und Sarah. Abraham werden Nachkommen ohne Ende versprochen. Er kann keine bekommen. Also Sarah natürlich nicht. Sarai. Und sie sind auch sehr alt. Krass, ey, das ist ja dieselbe Geschichte, oder was? Ist das dieselbe? Das ist, also das, irgendwie ist das doch dieselbe Geschichte, oder? Oder wir erinnern uns an Manoach und seine Frau, die Eltern von Longhair Simpson. Simson, da war es doch auch so. Sie konnten keine Kinder kriegen. Tatsache. Sie war unfruchtbar und da war auch ein Engel gekommen. Ein Engel erschien und tatsächlich haben wir da einen, der nachher, Simson, der wird Nazirea, also einer mit einem besonderen Gelübde, darum die langen Haare, trinkt kein Alkohol, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Simson, krass, okay. Und dann erinnern wir uns an Samuel, natürlich Samuel. Hannah und ihr Mann Elkanah, Hannah, die unfruchtbar war. Und er wird nachher zum Priester, zum Propheten, zum Richter. Das heißt, hier sehen wir plötzlich, da wird irgendwie eine Linie fortgesetzt. Eine Linie, vielleicht kann man sagen, sowas wie Gottes Handschrift, wenn er eingreift. Der benutzt, erstens, der benutzt Menschen für seine Absichten, für das, was er vorhat, benutzt er Menschen. Menschen wie du und ich. Und er nutzt Situationen, in denen eigentlich alles hoffnungslos ist, in denen dicht ist, in denen klar ist, da geht nichts. Das ist Ende Gelände. Wirklich, da kannst du vergessen. Tod. Dieser Papagei ist tot. Und Gott mischt sich ein in die Dinge der Menschen und der hat Freude daran. Und er hat Freude auch irgendwie sich zu zeigen. Aber auf eine Art und Weise, die wirklich ein bisschen abgefahren ist. Die wirklich ein bisschen abgefahren ist, würde ich persönlich sagen. Das finde ich wirklich ein bisschen verrückt. Er zeigt sich als ein Gnädiger. Als einer, der gern schenkt, der segnet und bewahrt. Und ich glaube, darum kommt immer wieder dieses Erlebnis von Eltern, die keine Kinder kriegen können, was wirklich furchtbar ist. Furchtbar. Und in diese Situation hinein, die wirklich total ans Herz greift, in diese Situation hinein zeigt Gott, wie er drauf ist. Achtung, das heißt doch nicht, dass das grundsätzlich so der Fall ist. Denn ich habe von vielen Menschen unendlich viel Leid auch schon gehört, die gesagt haben, es geht nicht bei uns, wir kriegen keine Kinder. Von daher, nehmt doch bitte nicht diese Geschichte als Beweis dafür, ja, und wenn der Herr dann dabei ist, dann läuft das und sonst läuft das nicht. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass das immer schon eine schwierige Situation war für Menschen, die in einer Beziehung leben und keine Kinder kriegen können. Ja, lasst uns das nicht irgendwie so lesen, als wäre das irgendwie, und wenn du dann heilig genug bist, dann läuft's. Das stimmt nicht. Aber was wir sehen, ist, dass in dieser existenziellen Not, in diesem krassen, da geht gar nichts mehr, noch gesteigert durch, sie sind auch alle alt. Ja, also da ist jetzt mal vollkommen klar, das geht wirklich nicht. Ja, da ist irgendwie biologisch sind da Grenzen. An der Stelle zeigt Gott, wer er ist. Ich mach weiter mit euch. Ich höre nicht auf mit euch. Und ich will mich genau da zeigen. Also so ist die Situation und Lukas nimmt von früher und zeigt uns, was heute geht. Und dann passiert diese abgefahrene Geschichte. Zacharias geht in den Tempel. Ihr müsst euch das nicht so vorstellen wie hier. Die sitzen da alle und beten. Nee, hier ist zu. Ja, hier ist zu. Und hier drin ist er so am Räucheropfern. So, hier ist so ein Räucheropferaltar. Und zwischen euch und, also ihr seid noch weit, ihr seid im Vorraum. Ja, also ihr seid nicht dabei. Also nicht. Ihr hört auch nichts. Weit weg. Und dann opfert da sein Räucheropfer und plötzlich steht da ein Engel. Und es passiert, was in der Bibel immer passiert, wenn Engel da sind. Ich glaube, die haben erstmal ein grundsätzliches Kommunikationsproblem, diese Engel. Denn was immer passiert ist, Leute, oh Gott, kippen um, sind total fertig, erschrecken, zittern, denken, oh Gott, in wehe mir, ich vergehe. Wie krass ist das denn? Ich habe Gott gesehen. Einige, die auch nachher erwiesenermaßen überlebt haben, unterhalten sich nachher und sagen so, ey, wir haben jetzt einen Engel gesehen. Ich glaube, wir müssen jetzt sterben, oder? Also ich meine, das ist das Logische, was passiert. Denn so krass ist das. Und darum ist auch immer das Erste, was Engel sagen, Johannes, fürchte dich nicht. Gott ist gnädig. Also fürchte dich nicht sagen. Sie sagen nicht Johannes. Ich wollte nur noch mal Johannes sagen. Ist ja dasselbe in grün, oder? Ist es das nicht? Natürlich fällst du um, weil die Heiligkeit Gottes da ist. Weil du vor der Heiligkeit Gottes total explodieren müsstest. Weil dich das total überfordert. Weil die Anwesenheit Gottes einfach krass ist. Na klar. Aber Gott ist gnädig. Und der Engel sagt nicht, stirb, du Wurm, sondern er sagt, fürchte dich nicht, ich bin da. Und dann sagt er, dein Gebet ist erhört worden. Und hier hören wir, dass Zacharias tatsächlich wohl längere Zeit und grundsätzlich am Beten ist. Und die Frau Elisabeth soll einen Sohn gebären und den sollst du den Namen Johannes geben. Was auch ein bisschen abgefahren ist, das sehen wir nachher auch bei Jesus. Eigentlich heißt der Sohn wie der Vater. Und jetzt soll er nicht Zacharias heißen, was auch ein cooler Name ist, sondern Johannes. Weil Gott an dieser Stelle klar machen will, ich bin gnädig. Und das ist so wichtig, dass ich diesen jungen Mann gerne so nennen möchte. Und er soll in seinem ganzen Leben darstellen, Gott ist gnädig. Und dann sagt er dem Zacharias einiges voraus. Du wirst dich freuen und nicht nur du, sondern alle möglichen Leute werden sich freuen. Der wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschen, Getränke wird er nicht trinken. Spätestens dann klingelt es doch bei Zacharias. Wie Simson damals, ne? Ja klar, wie Simson damals. Und das war ein krasser Typ. Und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Simson wurde auch umgetrieben durch den Heiligen Geist und ist hart eskaliert deshalb. Also lest euch mal das mal durch. Es ist wirklich Mord und Totschlag und Raserei. Und dein Sohn ist noch krasser. Der wird schon vom Mutterleibe erfüllt sein mit der Gegenwart Gottes, mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt es noch krasser. Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elia vorangehen und die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Die Ungehorsamen zur gerechten Gesinnung führen, das Volk für den Herrn zubereiten. Was ist denn da los? Und auch da klingelt es total in Zacharias Ohren, an der Stelle, wo es bei uns vielleicht nur so ein Pock-Pock macht. Oder so ein Mäp. Ring. Was? Das kann ja wohl nicht sein. Was erzählst du mir? Kein Wunder, dass er denkt, ich vergehe. Erinnert sich Maleachi. Maleachi, der große Prophet, der vom Ende der Welt spricht. Was hat er nochmal gesagt? Er hatte doch gesagt, seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land schlage mit Bannen. Das ist ein Zitat. Gabriel zitiert hier und sagt, wisst ihr, was jetzt passiert? Jetzt passiert das, was Maleachi vor 4 Jahrhunderten euch vorausgesagt hat. Und Maleachi damals bezieht sich auf Elia, der noch ein paar Jahrhunderte vorher einer der krassesten und größten Propheten ist, die jemals, also nach Mose ist er wirklich so, also der ist ein geiler Typ. Total krass. Und Maleachi hatte gesagt, Elia wird wiederkommen, bevor der Tag des Herrn kommt. Bayom Hahu, der Tag, der furchtbare, der schreckliche, der finstere und der heilige, ewige, gerechte Tag. Wieso furchtbar und schrecklich? Aus demselben Grund, warum Menschen umkippen, wenn Engel vor ihnen stehen. Weil er heilig ist, weil er gerecht ist und weil du und ich nicht heilig und gerecht sind. Und weil wir tatsächlich große Ehrfurcht haben dürfen, können, sollen und müssen vor dem ewigen und heiligen Gott, der vor uns erscheint. Und das sagt in dem Moment Gabriel. Das sagt er. Freund, dein Junge, du weißt nicht, was mit deinem Jungen passieren wird. Dein Junge wird das Ende der Zeiten einläuten. Dass an der Stelle Zacharias nicht antwortet, sowas wie, oh cool, oder, ach, das freut mich aber. Sondern sagt, woran soll ich das erkennen? Ich meine, was soll er sagen? Ja? What? Und das ehrlicherweise kommt uns jetzt so ein bisschen unhöflich vor oder ungebildet oder unheilig, ja? Auch das hat Tradition. Guckt euch die ganzen Erscheinungen, die ganzen Propheten an, die von Gott beauftragt werden. Die sagen nicht alle immer so, ja klar, Junge, okay, ich bin los. Sondern die sagen alle so, what? Du, nein, 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 nein. Ja, Jona, ab in die andere Richtung. Na, oder wenigstens sagen sie, ey, kriege ich ein kleines Zeichen. Also irgendwas, also es würde mein Leben hart verändern. Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass du so ein kleines bisschen außer diesem, also Engel, ich brauche da was, ja. Und es ist okay, es ist wirklich okay. Das nehme ich für mich jetzt auch mit aus dieser Geschichte. Es ist okay, auch die krassesten Erfahrungen mit Gott zu haben und nachher da rauszugehen und zu sagen so, dein Ernst? Also wirklich, ich bräuchte da noch was. Also mir, sorry, ich bin Mensch. Gut, Gabriel ist jetzt nicht so super, also der ist schon, der ist schon so ein bisschen, nimmt ihn so und so, Zacharias, ich bin Gabriel. Ich stehe normalerweise direkt face to face mit Gott und du willst ein Zeichen von mir? Sollst du haben. Ja, kriegst du. Kriegst du. Ja, du hast nett gefragt und darum wirst du eins kriegen und glaube mir, es wird dich umhauen. Du wirst verstummen, verstaunen, wie krass dieses Zeichen ist. Ja? Und tatsächlich gibt es ein Zeichen. Dann kommt halt diese Slapstick-Nummer da draußen mit dem Volk, Zacharias und so. Und er ging raus und winkte nur noch und musste sich irgendwie verständig machen. Und schließlich wird Elisabeth schwanger. Ja, ich bin auch fertig. Ich finde es großartig und tatsächlich ist das, was am Ende dieser Geschichte steht, das, was am Anfang dieser Geschichte stand. Der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut. Amen. Halleluja. Ich möchte beten mit uns. Guter Gott. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du gnädig bist. Dass du Johannes nennst. Ich danke dir, dass du eine Geschichte hast, die so ewig schon geht mit deinem Volk, mit deinen Leuten. Und dass diese Geschichte heute hier in Remscheid weitergeht. Dass das, wo Lukas Fäden spinnt, von Jahrhunderten über Jahrhunderte, heute hier vernäht ist mit dem Kultschock, heute mit meinem Leben. Ich weiß nicht, was es bedeutet und ich brauche auch immer wieder Zeichen, dass du es ernst meinst mit mir und dass du tatsächlich da bist. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich danke dir aber, dass du gnädig bist, dass du gerne gibst. Zeig doch, an welcher Stelle wir stehen in dieser Geschichte. Und gib, dass wir dein Wort verstehen und tun. Und ich danke dir, dass du an diesem ersten Advent deine Gnade uns schmecken und spüren lässt. Amen.